Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das bei euch Zeitzonen hier nicht zutrifft. Wenn ich die Frage stellen würde, ob jemand von euch schon mal in das zweifelhafte Vergnügen gekommen ist, mit mir Auto zu fahren. Über eine längere Zeit, über eine längere Strecke. Ich glaube, bis auf meine Schwiegereltern vielleicht ab und zu mal eigentlich nicht. Denn in solchen Situationen, wenn gefahren werden muss und wir Gäste im Auto sitzen haben, dann lasse ich meistens meine Frau Leonie fahren. Und das hat einen Grund. Das werden jetzt vielleicht einige von euch überraschend finden, aber ich bin ein emotionaler Mensch. Und das bedeutet in diesem konkreten Fall, ich bin ein sehr unentspannter Autofahrer. Von dem Augenblick an, an dem ich das Auto starte, bis zu dem Punkt, an dem ich es wieder ausmache. Da ist jeder andere Autofahrer und jede Straßenverkehrsregel vor allem eins für mich, ein Grund, mich aufzuregen. Da gibt es zum einen die, deren Höchstgeschwindigkeit auf der Landstraße 70 km/h ist. Und immer, wenn man versuchen will, zu überholen, kommt der Gegenverkehr und man kommt nicht vorbei. Was mich ebenfalls ärgert, ist dann der BMW oder der Mercedes, der so nah hinter mir auffährt, dass er mir problemlos die Einkäufe aus dem Kofferraum holen könnte. Dann die ganzen Ampeln, die auf grün stehen und nur darauf warten, dass ich dran ranfahre, um dann wieder auf rot zu schalten. Und in solchen Momenten bin ich dann zum Beispiel versucht, meine Ansichten bezüglich von Ampelfarben zu ändern. Ich bin nicht bei Rot über die Ampel gefahren. Das war dunkelgrün. Oder wenn man nachts 23:30 auf einer Ampel zufährt und weit und breit ist kein anderer Autofahrer zu sehen. Heißt Rot dann wirklich Stopp? Oder könnte Rot dann nicht auch heißen, wo kein Kläger, da kein Richter? Darüber hinaus hege ich ebenfalls große Verachtung für Autofahrer, die nicht blinken, wenn sie im Kreisverkehr abbiegen. Regt mich auch sehr auf. Aber am allerschlimmsten sind diejenigen, die innerorts mit 50 km/h fahren. Da kommst du nicht an, wenn du hinter solchen Leuten fährst. Wenn ich Auto fahre, dann habe ich ein Ziel, das ich erreichen will, einen Grund, warum ich überhaupt im Auto sitze und wo ich hinkommen will. Und alles, was zwischen mir und diesem Zielort liegt, Autofahrer, Verkehrsregeln, Ampeln, Schilder und so weiter, die stellen für mich ein Hindernis dar, etwas Störendes. Und genau das ist das Problem, das ich habe. Das bedeutet nämlich, dass ich eine Perspektive angenommen habe, die völlig verschoben ist und dafür sorgt, dass ich als eigentlich etwas Gutes als etwas Schlechtes empfinde, dass ich etwas Hilfreichendes als störend ansehe. Denn die Wahrheit ist ja eigentlich, andere Autofahrer existieren überhaupt nicht, um mir auf die Nerven zu gehen und um mir das Leben schwer zu machen. Sie sind nicht dazu da, dass ich mich über sie aufregen kann. Genauso auch die Straßenverkehrsordnung. Ampeln und Schilder dienen nicht dazu, mich zu ärgern, sondern eigentlich, um mich zu schützen. Und die Straßenverkehrsregeln haben nicht die Aufgabe, mich aufzuhalten, sondern dafür Sorge zu tragen, dass ich am Ende auch möglichst unbeschadet am Ziel ankomme, um zum Beispiel, wie heute, hier eine Predigt zu halten. Die Ursache für meine Unzufriedenheit beim Autofahren liegt also darin, dass ich das Gute und das Nützliche als störend empfinde, weil mir das, was ich will, wichtiger ist. Also in diesem Fall möglichst schnell anzukommen. Aber dadurch stehe ich automatisch im Konflikt mit allen anderen Autofahrern, mit jeder Ampel, mit jedem Verkehrsschild und mit jeder Regel des deutschen Straßenverkehrs. Und das ist kein kleines Problem, sondern das ist eine wirklich schlimme Sache. Denn wenn ich das nicht ändere, ist es unausweichlich, dass es früher oder später irgendwann mal knallt. Und jetzt kommen wir mal zu uns Christen. Damit die Predigt, die mich heute funktioniert, mache ich folgende steile Aussage. So wie es mir geht, wenn ich Auto fahre, so geht es den meisten Christen oder eigentlich allen Christen immer wieder mal, wenn sie herausgefordert sind, nach Gottes Regeln zu leben. Wenn sein Wort uns vorschreibt und was unser Glaube von uns eigentlich für ein Handeln verlangt. Und der Text für die heutige Predigt, die sich damit befasst, steht im 5. Buch Mose im 30. Kapitel. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, Wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Denn es ist das Wort ganz nah bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies ist's, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst. Das fünfte Buch Mose kennt man auch unter der Bezeichnung Deuteronomium. Das ist das griechische Wort für zweites Gesetz. Das fünfte Buch Mose von Kapitel 1 bis Kapitel 30 ist eigentlich eine große zusammenhängende Rede von Mose an das Volk. Zum zweiten Mal fasst er hier alle Gesetze und Richtlinien zusammen, die Gott aufgestellt hat. Man könnte also sagen, das fünfte Buch Mose ist die längste Predigt in der Bibel. Und jetzt stellt euch vor, ihr wart dabei. Ihr habt die Predigt von Mose gehört, die ging aber eben nicht 20 Minuten, sondern mehrere Stunden. Also um 10 Uhr hat der Gottesdienst angefangen, inzwischen haben wir es kurz nach 5. Und Mose ist jetzt endlich fertig geworden. Und nach dieser stundenlangen Predigt endet dann Mose mit den Worten: Alles, was ich euch gesagt habe, das ist weder zu hoch und noch zu weit weg. Es ist nicht schwer zu halten. Und ich finde, das ist ein Anspruch, den man nach einer 6-Stunden-Predigt gar nicht hören will. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es genügend Menschen im Volk Israel gab, die gesagt haben, es ist ja alles schön und gut, was wir jetzt gehört haben, mit diesen Regeln und den Geboten und das, was Gott eigentlich von uns will. Aber wie wichtig ist das denn wirklich? Wir sind doch Gottes auserwähltes Volk. Wir sind seine Kinder, er liebt uns, wir gehören ihm. Das ist doch das Allerwichtigste. Das ist eine Frage, die sich auch Christen heutzutage nach wie vor stellen. Wie relevant ist denn Gehorsam, wenn ich im Glauben sowieso zu 100% von Gott abhängig bin? Wie wichtig ist es, nach seinen Geboten zu leben, wenn von vornherein sowieso klar ist, dass ich es als Mensch gar nicht voll erfüllen kann? Und wie notwendig ist es eigentlich, christliches Verhalten zu üben, wenn ich mir stattdessen auch die Gnade Gottes einfach passiv gefallen lassen kann? Sind wir mal ehrlich, wir tun oft so, als wäre das, was in der Bibel steht, unglaublich schwierig zu halten. Was da Jesus alles so erzählt und wie wir uns verhalten sollen. Egal, ob es um Barmherzigkeit, um Geduld, um Versöhnlichkeit, Nächstenliebe oder andere Sachen geht, sind wir heutzutage schnell dabei, die eigene Unfähigkeit so ein bisschen in den Vordergrund zu schieben. Sobald es darum geht, wie wir uns zu verhalten haben, Gott und anderen Menschen gegenüber, dann ist das Erste, worüber man spricht, nicht die Einstellung, na dann, wenn das Jesus sagt, dann will ich das jetzt auch tun. Sondern es wird darüber gesprochen, wie schwer es doch ist. Die postmoderne Christenheit hat es erfolgreich geschafft, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Und sich dann hinzustellen und auf dieses Riesenvieh zu zeigen und dann darüber zu jammern, wie schwer es doch ist und wie unmöglich es ist, das Ding zu tragen. Und hier nehmen wir mal wieder das Bild vom Anfang mit dem Autofahren. Das Problem, das wir haben, ist nicht die Existenz von Gottes Wort und dem, was es von uns fordert. Das Problem ist allzu häufig unsere eigene Perspektive dazu und ob die positiv oder negativ ist. Ich kann mich zum Beispiel ärgern, wenn ich an einer roten Ampel stehe. Denn das, was ich will, ist nicht stehen bleiben. Ich will weiterfahren. Besonders, wenn es die dritte rote Ampel am Stück ist. Wenn ich zum Beispiel nach Zeitz fahre, passiert es manchmal, dass ich alleine von meiner Haustür bis nach Wethau, das ist der erste Ort nach Naumburg direkt, 15 Minuten brauche. Weil ich jede rote Ampel mitnehme. Ich ärgere mich dann über diese Dinger und ich wünschte, sie wären nicht da. Aber es ist ja gut, dass sie da sind. Denn wenn es die nicht gäbe, wenn die Reihenfolge, in der die Autofahrer nacheinander abbiegen, einfach willkürlich wären, jeder fährt, wie er will, dann würde ich noch am jüngsten Tag am Theaterplatz stehen und warten, dass ich irgendwann mal links abbiegen kann. Wie gesagt, ich reg mich oft beim Autofahren auf, weil mir die Straßenverkehrsregeln oder das Verhalten anderer Autofahrer ein Dorn im Auge sind. Weil mir das, was ich will, ankommen, wichtiger ist. Aber Verkehrsordnung existiert nicht, um uns auszubremsen oder uns auf die Nerven zu gehen, sondern weil es sie gibt und sich möglichst alle daran halten sollen, kann ich überhaupt Auto fahren mit der Möglichkeit, auch heil anzukommen. Egal, ob ich jetzt 500 Meter Weg oder 50 Kilometer fahren muss. Stellt euch mal vor, es gäbe keine Straßenverkehrsregeln. Und Autofahrer würden sich einfach so benehmen, wie viele Christen heutzutage. Sie würden so fahren und sich so verhalten, wie es ihr eigener, persönlicher, individueller Glaube an Jesus zulässt. Ich bin mir sicher, keiner von uns käme aus Naumburg raus, ohne mindestens eine Delle in der Tür zu haben. Wenn die Menschen genauso Auto fahren würden, wie sie heutzutage oft ihren Glauben praktizieren, dann wäre nicht die Kirche der größte Arbeitgeber der Welt, sondern der ADAC. Aber so weit muss es ja gar nicht kommen, wenn wir uns an die Straßenverkehrsordnung halten. Sie ist nichts Schlechtes, nichts Anstrengendes. Es ist weder schwierig noch unmöglich, sie zu befolgen. Auch wenn sich einige Autofahrer so verhalten, als wäre es so. Sondern sie dient dazu, dich und mich zu schützen und zu gewährleisten, dass wir am Leben bleiben. Und genau das ist auch die Perspektive, aus der man Gottes Wort betrachten sollte, um erkennen zu können, wozu es eigentlich dient. Warum sagt uns Gott die Dinge, die in der Bibel stehen? Warum fordert Jesus eigentlich solche Dinge wie Nächstenliebe und Barmherzigkeit? Auch wenn ich es selber gar nicht will oder den anderen gar nicht leiden kann. Damit wir am Leben bleiben. Gottes Wort und seine Gebote und das, was er sagt, was er von dir und von mir will, das hat er nicht gesagt, um uns dumm dastehen zu lassen, um uns zu erniedrigen oder damit Gott dann mit dem Finger auf uns zeigen könnte und sagen könnte, hier, es war ja klar, dass du es nicht schaffst. Sondern er hat es uns gesagt, ich habe dir meinen Willen erzählt, damals auch dem Volk Israel, damit du lebst. Nicht nur biologisch auf die Körperfunktion reduziert, sondern geistlich lebst. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Was dafür sorgt, dass du und ich irgendwann mal die Erfahrung des ewigen Lebens machen. Dass wir dort ankommen sollen, wo wir ankommen sollen. Ich bin noch nicht so lange auf der Welt. 32 Jahre sind es jetzt. Und die letzten Jahrhunderte kenne ich nur aus Geschichten, aus Geschichtsbüchern, wie die Kirchengeschichte war. Aber in der Zeit, in der wir heute leben, bin ich persönlich davon überzeugt, wir brauchen wieder als Christen die Erfahrung im Leben, dass Gehorsam kein Relikt aus der mittelalterlichen Kirche ist, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens an den lebendigen Gott. Dass es hier nicht um ein totes Befolgen von biblischen Richtlinien geht, weil sich das eben für Christen so gehört, sondern weil uns Gott dadurch Leben versprochen hat. Jetzt könnte man sagen, Johannes, Moment mal, das klingt jetzt alles ziemlich stark nach Werksgerechtigkeit. Also wir haben doch durch Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz Gnade vor Gott gefunden. Und allein der Glaube an Jesus Christus, der reicht aus, damit wir ewiges Leben haben. Ihm allein ist es zu verdanken und nicht das, was wir tun oder lassen. Wenn das jemand denkt, dann will ich dir auch zurufen, Amen dazu. Ganz genau so ist es und nicht anders. Zu dieser erlösenden, unumstößlichen Wahrheit, dass Jesus alles ist, fehlt aber eine kleine oder eine winzige Kleinigkeit und die wird in unserer Zeit häufig nicht mehr betont. Die Gnade, die jeder von uns jeden Tag zu jeder Stunde erlebt und für sich in Anspruch nehmen darf, setzt Gehorsam nicht außer Kraft. Gnade macht Gehorsam nicht überflüssig. Gnade ist kein Radiergummi, der alles andere aus Gottes Wort rausradiert oder sinnlos macht. Gnade ist keine Entschuldigung für Ungehorsam. Das Volk Israel hat das nicht verstanden damals. Und die haben die Jahrhunderte danach immer wieder genau diesen Fehler gemacht. Die haben sich gesagt, wir sind das Volk Gottes, ist doch alles kein Problem. Und Gott hat die Propheten geschickt und ihnen immer wieder gesagt, kehrt um. Und am Ende wurden sie in alle Welt verstreut. Wenn wir nochmal das Beispiel vom Autofahren nehmen, dann ist die Gnade, die wir durch unseren Herrn Jesus Christus haben, der Airbag, der aufgeht, wenn wir es erfolgreich geschafft haben, unseren Glauben gegen den Baum zu fahren. Gnade ist aber nicht das breite Sofa, auf der ich meinen fetten Hintern parken kann und das Kreuz in die Ecke stelle und es mir dann gemütlich mache. Denn wenn ich das tue, dann würde ich verhindern, dass ich das tue, von dem Jesus möchte, dass ich es tue, nämlich unterwegs sein. Unterwegs, um da ans Ziel zu kommen, wo er mich haben will. Passieren tut es immer wieder, dass ich mich dabei erwische, wie ich auf diesem Sofa sitze. Schlimm genug. Umso schöner ist, dass mir die Gnade Gottes dann auch jedes Mal wieder erlaubt, es darf weitergehen. Du bist nicht verloren, es ist nicht zu spät. Steh wieder auf. Und Jesus war sich in meinem Leben bisher noch nie zu schade, immer wieder die Hand nach mir auszustrecken und zu sagen, komm, steh auf, bleib nicht sitzen, geh mit. Geh mit und den Weg, den ich schon gegangen bin. Wer sitzen bleibt, wer sich dafür zu schade ist und sich allein an der Gnade gefallen lässt und dem, was Gott und Jesus sonst noch so sagt, kein Gehör schenkt oder keine Relevanz sieht, das irgendwo in seinem Leben umzusetzen, der ist doch nicht mehr als eine geistliche Luftpumpe. Gott schenkt uns sein Wort, die Bibel. Und er hat uns seinen Willen verkündet, schwarz auf weiß. Ganz konkret und ganz praktisch für unseren Lebensalltag, damit wir es tun. Nicht damit wir es schön finden, was da steht. Damit wir feststellen, und nicht damit wir feststellen, dass es doch gar nicht geht, weil es doch viel zu schwer ist. Vielleicht geht es dir im Glauben im Moment, wie es mir beim Autofahren geht. Vielleicht ertappst du dich dabei, wie du das Gute und das Rettende eher als negativ und störend und belastend empfindest. Weil die Perspektive, die man selber hat, sich nur für eine Sache interessiert, nämlich das, was man selber will, das eigene Recht. Aber nicht das, wozu es dient und nicht das, was Gott eigentlich möchte. Vielleicht liegt dir jedes Mal, wenn du Gottes Wort hörst, der Teufel in den Ohren und erzählt dir irgendeinen Blödsinn. Du wärst zu dumm, du wärst zu schwach, du wärst nicht leidensfähig oder du bist ein zu großer Sünder. Oder die anderen sollten sich das erstmal anhören. Ja, das ist deren Baustelle, nicht deine. Oder dass er gleich sagt, versuch's gar nicht erst. Versuch's, hör zu, find es schön, aber versuch's gar nicht erst, es wird sowieso nichts. Du hast Gott schon tausendmal bewiesen, dass du immer wieder fällst und dass du Dinge nicht schaffst. Oder wuchtet dir sonst irgendwelche Lügen auf den Buckel, die dich klein halten, wie schwer alles ist und wie sauer die Nachfolge. Und wie unmöglich das alles ist, was eigentlich in der Bibel steht. Dass Hoffnung auf Veränderung im eigenen Leben, das ist nur ein Luxus für realitätsferne Christen. Diesen unsäglichen Schwachsinn kennen wir alle, den haben wir alle schon mehr als einmal gehört. Und diese Gewichte der Freudlosigkeit, die sich an diesen Glauben dann ranhängen und diese stumpfe Bequemlichkeit, die sich vor allem anderen vor Veränderung fürchtet, die uns Jesus schenken will, denen stellt der eine wahre, lebendige Gott, unser himmlischer Vater, sein Wort entgegen und entlarvt die Worte des Teufels als eine Lüge. Und inhaltslos. Denn das Wort Gottes, das ist nicht fern von uns, sondern es ist sichtbar geworden durch Jesus Christus, unseren Heiland. Und der ist bei uns. Er ist uns ganz nahe, in unserem Mund und in unseren Herzen, dass wir es tun können. Ich möchte mit uns beten. Lieber Jesus Christus, du kennst mich ganz genau und du weißt, wie ich oft denke und welche Entscheidungen ich in meinem Herzen aus welchen Gründen auch treffe. Und du weißt, himmlischer Vater, wie einfach es ist, den Glauben einfach so hinzunehmen, zu sagen, ich lasse mir die Gnade von dir gefallen und alles andere ist doch gar nicht so wichtig. Ich bin doch nur ein Sünder und dadurch mache ich es mir oft einfach. Herr Jesus, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich versuche, meinen Ungehorsam zu entschuldigen durch deine Gnade und dadurch verhindere, dass ich dir gehorsam bin. Aber ich möchte dir gehorsam sein. Herr, ich will das, was du sagst, nicht einfach nur hören. Ich möchte es immer weiter in meinem Leben finden und tun, weil du uns dadurch das Leben versprochen hast. Der Glaube ist kein passives Zuhören und Prima finden, sondern ein Aufstehen, ein Kreuz auf sich nehmen und dir hinterhergehen, Herr Jesus Christus. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch in dieser Zeit, wo es immer schwieriger wird, wo immer mehr Unmut in der Welt ist und immer mehr Furcht, dass du uns an deine Hand nimmst und dass du uns die Kraft gibst, dir weiter zu folgen. Dass du uns bei dir hältst als deine Kinder, die du liebst, Vater. Und wir danken dir, dass wir dich darum bitten dürfen, dass du uns lieb hast und dass du alles bist.